Hallo und herzlich willkommen beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Ich spreche heute mit Alicia Kusumitra. Alicia ist Maya-Priesterin und spirituelle Begleiterin und ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Alicia.
Ja, vielen Dank, liebe Nathalie. Ich freue mich auch von Herzen, hier zu sein.
Magst du dich am Anfang ein bisschen vorstellen? Maya-Priesterin ist jetzt für viele wahrscheinlich ein bisschen außergewöhnlich. Wer bist du denn und wie war dein Weg dahin?
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Mama von 8 Kindern. Das ist auch meine Bestimmung, Mutter sein in diesem Leben. Von freilernenden Kindern. Das heißt, unsere Kinder wachsen, soweit es möglich ist, in dieser Welt frei auf. Ja. Das war auch tatsächlich mein Wegöffner, meine Kinder. Denn, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das war mein tiefer Wunsch, dass meine Kinder frei leben können. Ne? Wie dein Kongress so schön heißt, ne? Frei und selbstbestimmt. Das war mein tiefster Wunsch, weil letztendlich sehen wir uns ja alle danach und ich habe mich nicht frei und selbstbestimmt gefühlt durch die Schulzeit. Ne? Ich fühlte mich so eingeschränkt und ich habe auch einfach gemerkt, dass ich mich dadurch vergessen habe. Denn eigentlich war ich ja auch mal ein freies Wesen, ein freies Kind. Ich bin wirklich ganz schön aufgewachsen auf dem Land, in der Natur und habe meine Zeit als Kind sehr genossen. Und zumindest wenn ich in der Natur war und da habe ich diese Freiheit gespürt. Und dann durch die Schule ist einfach so vieles eingeschränkt worden. Und naja, irgendwann habe ich mich dann ja auch angepasst. Es ging ja irgendwie nicht anders, um zu überleben. Aber dann, als ich mit meiner ältesten Tochter schwanger war und sie dann geboren wurde, da war für mich klar, ich werde einiges anders machen. Ich werde nie diesem Schulweg folgen, also nicht dem konventionellen. Ich habe erst an eine freie Schule gedacht, die habe ich mir damals auch angeguckt. Und da habe ich aber auch gemerkt, nee, es muss noch freier sein. Und so bin ich dann zum Freilernen gekommen und dann auch nach England, wo wir die Freilerner-Community kennengelernt haben, als meine beiden großen Kinder, die heute erwachsen sind, noch sehr klein waren. Und ich habe dann aber immer gemerkt, wenn ich will, dass meine Kinder frei sind, dann muss ich selber auch frei sein. Und durch die Begleitung meiner Kinder habe ich gemerkt, hups, so frei, wie ich gerne wäre, bin ich gar nicht. Na, ich habe dann gemerkt, dass viele Glaubenssätze in mir sind, viele Ängste in mir sind, dass ich einfach vieles von der Gesellschaft, von meinen Eltern übernommen habe, auch wenn ich das gar nicht will. Na, zum Beispiel ist mir dann so aufgefallen, beim ersten Kind ging es noch, dann bei Niki, bei meinem zweiten, dann kommst du natürlich schon mal als Mutter in Stresssituationen. Und dann habe ich auch mit meinen Kindern geschimpft. Und weißt du, was mich daran erschreckt hat? Dass ich die gleichen Worte benutzt habe wie meine Mutter. Obwohl ich das ja gar nicht wollte. Und da habe ich gemerkt, wow, krass, da ist mir so bewusst geworden, dass wir wirklich Programmierungen haben. Ja. Wirklich tiefe Prägungen und Glaubenssätze in uns haben. Und das war für mich dann so dieser Beginn des spirituellen Weges. Da war für mich klar, egal wie viele Bücher ich lese, ne, da ist trotzdem so viel in mir, was ich gar nicht will, was gar nicht ich bin, was mich unfrei hält. Und wie gesagt, wenn ich meine Kinder wirklich in die Freiheit begleiten will, muss ich frei werden. Also, wie gesagt, zwangsläufig bin ich den spirituellen Weg eingeschlagen. Und das hat mich natürlich dann wirklich auch immer mehr zu mir gebracht, mich wieder ins Fühlen gebracht, so viele Schichten abgeschält, dass ich dann irgendwann auch wieder meinen Ruf gespürt habe. Na, und ich hatte bis dahin immer gedacht, naja, es ist mein Ruf, Mama zu sein. Und das ist, war es auch tatsächlich. Ne? Weil dann habe ich gemerkt, oh, da ist noch mehr dahinter. Ja, da ist noch mehr und da ist auch eine Bestimmung, die auf mich wartet. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Wer bin ich wirklich? Warum bin ich wirklich hier neben dem Mama sein? Und letztendlich hat dieser Ruf, diese Suche mich dann nach Guatemala geführt. Ja, ich meine, es war jetzt ein Weg, der schon etwas länger ging. Ich habe erst diesen Ruf gespürt, ich muss zu den Urvölkern. Und das war damals, als wir in England waren, da wurde diese, ach, da war vorher schon der Ruf. Der Ruf kam vorher schon 2006. Und dann sind wir nach England gegangen und der Ruf wurde immer stärker und stärker. Und mein Kopf hat dann gesagt, wie zu den Urvölkern und du hast doch hier ein schönes Leben. Na, ich war zu Hause mit den Kindern, Robert, mein Mann hat gutes Geld verdient, das heißt, ich musste nicht arbeiten. Und insofern hatte ich doch eigentlich ein schönes Leben. Was will ich denn jetzt dieses schöne Leben verlassen? Aber der Ruf wurde immer stärker und stärker und stärker. Und tatsächlich war es dann so, dass unsere Tochter, die damals 4 Jahre alt war, dann vor ein Auto gelaufen ist und getroffen wurde von dem Auto mit über 50 km/h und unverletzt überlebt hat.
Wow.
Und das war eine sehr heftige Situation damals. Es war natürlich auch ein Schock. Es war aber auch ein Aufrütteln.
Ja.
Denn als es passiert ist, ich hatte eine Woche vorher eine Reportage vom ADAC gesehen, dass ein Kind zwischen 3 und 5, was mit über 50 km/h von einem Auto getroffen wird, nicht überleben kann. Und sie wurde am Kopf getroffen. Und sie war unverletzt. Und sie war erst ohnmächtig, aber sie war unverletzt. Und als wir dann das realisiert haben, also wir waren auch im Krankenhaus, wir haben sie durchchecken lassen, als dann, also keine inneren Verletzungen, als wir wussten, alles ist in Ordnung, da war natürlich einmal eine Erleichterung da, aber zum anderen haben Robert und ich uns echt angeguckt und wir haben beide das Gleiche gefühlt. Das war jetzt ein Zeichen der geistigen Welt, der Ahnen. Geht jetzt, folgt jetzt dem Ruf, das Leben ist zu kurz. Na, das haben wir beide so tief gespürt. Und dann hat Robert noch in der nächsten Woche seinen Job gekündigt. Wir haben alles verkauft, verschenkt, das Wichtigste bei meiner Mutter untergestellt. Und dann sind wir, ein paar Monate später sind wir gegangen. Wir wussten nicht wohin. Wir sind erstmal nach Costa Rica gegangen, in den Süden von Costa Rica, haben ein Jahr lang an einem einsamen Strand gelebt. Das war auch eine wichtige Zeit, um erstmal wirklich so rauszukommen aus der normalen, sag ich mal, Welt und bei uns anzukommen. Und da habe ich dann ein Buch über die Maya gelesen. Da wusste ich, okay, ich muss zu den Maya-Pyramiden. Ich habe damals gedacht, es gibt gar keine Maya mehr. Also das habe ich in der Schule gelernt. Und so haben wir dann gedacht, wir gehen zu den Maya-Pyramiden nach Mexiko und haben uns dann damals auf den Weg gemacht. Und ja, wenn man von Costa Rica mit dem Auto fährt, was wir getan haben, fährt man erst durch ganz Costa Rica, dann durch Nicaragua, dann durch Honduras. Und vor Mexiko kommt dann noch Guatemala. Und ja, Guatemala hat uns wirklich sprichwörtlich in den Bann gezogen. Wir wollten eigentlich an einem Tag durchfahren, weil wir gehört haben, es ist so ein gefährliches Land. Und Guatemala hat uns dann echt festgehalten. Unsere Bremsen waren wirklich sprichwörtlich festgefahren. Immer wieder, wir mussten ständig Pause machen, sodass wir gemerkt haben, ups, an einem Tag schaffen wir das hier nicht. Und es war auch wirklich, also wir hatten es gar nicht, auf der ganzen Reise waren die Bremsen nicht einmal festgefahren. Das war wirklich nur in Guatemala, ne? Und als wir die Botschaft verstanden haben, war das Problem dann auch wieder weg. Also das war einfach alles so geführt. Und so sind wir dann wirklich hierher geführt worden an den See hier, wo wir jetzt heute noch oder wieder leben, von dem die Maya sagen, es ist das Herz von Mutter Erde. Und ja, hier begann dann nochmal eine Riesentransformation, wo ich erstmal schwer krank geworden bin, fast gestorben bin, aber immer das Gefühl hatte, ich bin hier richtig, ich muss hier sein. Und ich heute natürlich auch weiß, dass diese Krankheit auch wichtig war, weil sie mir geholfen hat zu sterben, nicht physisch, aber auf einer Ebene zu sterben und in ein neues Bewusstsein geboren zu werden, um überhaupt bereit zu sein für das, was auf mich wartete, nämlich die Begegnung mit den Maya-Ältesten. Und als wir vor dem ersten Maya-Ältesten standen, das war Tata Jorge, da sagte er, da seid ihr ja endlich. Ja, und das war schon sehr mystisch. Ja, und so begann unser Weg mit den Maya, erst mit Zeremonien und dann irgendwann haben sie uns eben auch unsere Bestimmung offenbart, dass wir auch Priester sind. Das war nicht so leicht für uns, das anzunehmen.
Warum?
Ich habe gedacht, ich kann das nicht. Ich habe gedacht, wie soll ich das tun? Damals, als ich das erste Mal erfahren habe, da war ich noch sehr in meinem eigenen Schmerz. Ja, und da habe ich gedacht, wie soll ich denn Menschen begleiten? Wie soll ich Zeremonien für Menschen machen? Das kriege ich nie hin. Da ist so viel Schmerz in mir. Ne, gerade hier in Guatemala, da haben sich so viele tiefe Schichten gezeigt, von denen ich nicht mal wusste, dass sie da sind. Ja, und oh, da hab ich Angst vor gehabt, also oder vielmehr auch Respekt. Ne? Es hat gedauert. Also ich brauchte schon eine Weile, bis ich wirklich den Mut hatte, ja zu meiner Bestimmung zu sagen. Und ja, als ich das dann getan habe, ist mir dann auch meine Lehrerin begegnet und die uns dann mitgenommen hat auf den heiligen Weg, wie die Maya es nennen, und uns eingeweiht hat in das alte Wissen und damit natürlich auch in unsere Bestimmung. Ja, und so war das. Und seitdem tun wir das. Also 2012 hat sie uns dann auch den Auftrag gegeben, das alte Wissen zurück nach Europa zu bringen. Das hat mir auch am Anfang große Angst gemacht. Ja, okay, wie soll ich das denn nur umsetzen? Aber der Weg wird uns immer gezeigt, uns allen. Nicht nur mir, wenn wir bereit dafür sind, wenn wir auch Ja dazu sagen, wenn wir den Mut aufbringen, hinzuschauen. Und ja, so war das mein Weg, da immer weiterzugehen, auch wenn ich oft Angst hatte, Zweifel hatte, Widerstände hatte. Na, so bin ich immer weitergegangen.
Was hat dir denn da dabei geholfen, diese Ängste und Zweifel und Widerstände zu überwinden oder ja, oder trotzdem einfach weiterzumachen?
Es war immer dieser innere Ruf in mir. Also die Stimme meiner Seele, weißt du? Weil es ist ja eins, was dein Kopf dir sagt, ne? Und das andere, was sagt dir dein Inneres? Wie andere vielleicht sagen würden, was sagt dir dein Herz? Ja, ich würde vielmehr sagen, es ist die Stimme deiner Seele, die da zu dir spricht. Weil jeder Mensch hat ja einen Seelenplan. Jeder. Jeder kommt mit einer Bestimmung in die Welt. Und in unserer Welt haben wir so sehr gelernt, nicht unsere Bestimmung zu
Ja,
leben. Na,
zu
also es gibt
funktionieren.
mehr Menschen, die nicht ihre Bestimmung leben, als Menschen, die ihre Bestimmung leben. Das muss man sich mal vorstellen, wie verdreht die Welt ist. Und wenn du dann bei den Urvölkern schaust, zum Beispiel bei den Maya, klar, sie haben auch vergessen, na, besonders so seit 40 Jahren, seit die westliche Welt hier sich immer mehr einmischt. Aber meine Nana zum Beispiel ist echt noch mit dem alten Wissen aufgewachsen. Und was sie so erzählt, weißt du, wie sie aufgewachsen ist. Sie sagt auch, damals, da gab es überhaupt gar keinen Unfrieden oder so in der Gemeinschaft. Da hat jeder seine Bestimmung gelebt, also jeder hatte seinen Platz. Sie hat gesagt, es gab keine Konkurrenz und keinen Neid. Es gab auch kein Geld. Also so ist sie noch aufgewachsen. Warum sollte es denn auch Konkurrenz und Neid geben, wenn jeder seins wirklich voll und ganz lebt? Warum solltest du neidisch auf andere sein, wenn du deine Bestimmung lebst? Es gibt alles gar nicht mehr. Aber wie gesagt, wir leben in einer Welt, wo es nicht normal ist, wo es normal ist, dass du einen Job machst, den du sogar manchmal hasst, so, den du ungern machst, der dir Widerstände auslöst. Ja, und wie gesagt, aber dieser Seelenruf in uns ist ja da. Manchmal hören wir ihn nicht, manchmal unterdrücken wir ihn, weil wir gelernt haben, ihn zu unterdrücken. Aber trotzdem ist diese Stimme immer da. Die möchte ja, unsere Seele möchte ja, dass wir uns verwirklichen, dass wir das leben, wofür wir hier sind. Und naja, diese Stimme habe ich auch immer gefühlt, auch wenn die Ängste da waren. Ich habe dann, nachdem wir eingeweiht wurden, also 2 Jahre später, hat unsere Lehrerin uns dann zurück nach Europa geschickt. Und das war auch erstmal eine Herausforderung für mich. Und dann konnte ich mir gar nicht vorstellen, das ist noch eine Sache, habe ich gedacht, in Guatemala Priesterin zu sein, aber dann nach Europa zu gehen und dich dort als Priesterin zu zeigen. Und da habe ich dann zu Robert gesagt, Robert, ich bin jetzt keine Priesterin mehr. Habe ich wirklich zu ihm gesagt. Ja, weil da waren so viele Ängste in mir. Oh Gott, ich konnte mir meinen besten Willen nicht vorstellen, dass ich irgendjemandem auch nur erzähle, dass ich Priesterin bin. Und dann habe ich erstmal so für mich entschieden, ich werde als Heilpraktikerin weitermachen, ne? Weil ich habe auch Naturheilkunde studiert, ich habe da schon einiges Wissen und das ist okay für mich. Damit fühle ich mich dann einigermaßen wohl. Und naja, aber Es ging nicht. Meine Seele hat mir was anderes gezeigt. Und das waren dann, ich habe dann auch immer so Zeichen bekommen, weißt du? Wir waren erst in der Slowakei damals, als ich diese Entscheidung getroffen habe oder glaubte, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und plötzlich rief mich meine Tante an aus Deutschland und hat zu mir gesagt: Alicia, deine Lehrerin ist im Fernsehen. Ich so, sicher. Wir haben meine Lehrerin nur auf dem Foto gesehen. Sie so, doch, ganz sicher, Nana Tomasa und so. Und dann hat sie gesagt mir, wo das kam. Und dann habe ich auf diesem, es war SWR 3. Und da war da wirklich eine Reportage über die Maya. Und da stand tatsächlich mit der Maya-Ältesten Nana Tomasa. Ich konnte das damals nicht angucken, weil das war irgendwie nicht freigeschaltet fürs Ausland. Und da habe ich da hingeschrieben und gesagt, hey, da kam eine Reportage über meine Lehrerin. Ist es irgendwie möglich, dass ich die gucke? Und dann haben die mich, ich weiß nicht mehr, ob die mir eine CD geschickt haben. Weißt du das noch, Robert? Das SWR 3, haben die uns damals eine CD geschickt, eine DVD? Ah ja, siehst du? Die waren super nett, stell dir das mal vor. Na, ich hätte ja, wer weiß, wer sein können, aber die haben mir echt diese DVD geschickt. Und dann habe ich mir das natürlich angeguckt. Und dann war das wirklich so. Da war erst die Tochter, eine der Töchter meiner Lehrerinnen. Es war hier in Guatemala und das war halt so ein deutscher Reporter und der hat dann eben erst mit Nana Margarita gesprochen, die ist auch Maya-Priesterin, also die Tochter und Maya-Hebamme. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt treffen wir ihre Mutter. Und ihre Mutter, Nana Tomasa, ist eine der anerkanntesten und respektiertesten, meist respektierten Maya-Priesterinnen in ganz Guatemala. Und meist verehrten. Und diese Worte, das waren genau die gleichen Worte, mit der mir damals Nana vorgestellt wurde. Also da war sie noch ein bisschen weiter weg. Da hat unser erster Lehrer hat gesagt zu uns, als sie ein bisschen weiter weg war, guck mal, das ist Nana Tomasa und sie gehört zu den am meisten respektierten und anerkanntesten Maya-Priesterinnen in ganz Guatemala. Und dieser Reporter hat fast genau die gleichen Worte verwendet. Und dann war plötzlich so eine Pause, weißt du, die Zeit stand still. Ich gedacht, wow, diese Frau hat mich eingeweiht. Und sie hat die Priesterin in mir gesehen, sonst hätte sie mich nicht einweihen dürfen. Und jetzt trete ich das mit Füßen und sage einfach, ich bin das nicht, ich will das nicht. Und das war dann wirklich wie so ein spiritueller Arschtritt für mich, nur diese Worte von dem Reporter zu hören und sie dann zu sehen. Sie nochmal zu spüren. Das war wirklich so, ja, wirklich ein energetischer Arschtritt, wo ich gedacht habe, nein, das geht nicht. Ich muss das annehmen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mach's. Ich nehme es an. Und damals konnte ich mir auch gar nicht vorstellen, wie, weil wir waren in der Slowakei. Ich sprach die Sprache nicht. Mein Mann hatte halt da einen Job, ne, als Projektmanager. Wie sollte ich denn hier Zeremonien machen? Aber dadurch, dass ich Ja gesagt habe, dass ich mich wirklich geöffnet habe, meinem Seelenruf, meiner Bestimmung zu folgen, fügte sich damals alles. Ich bin dann einer Frau begegnet mit 4 Kindern und die hatte ein Zentrum für Mütter gegründet. Und die hat mich dann, da sind wir natürlich ins Gespräch gekommen, haben uns ein paar Mal getroffen. Also die sprach Englisch. Und dann hat sie gesagt: Mensch, Alicia, kannst du nicht mal hier in unser Zentrum kommen und einen Vortrag über natürliche Geburt halten? Ich so, klar. Super gerne. Und sie hat dann halt für mich übersetzt. Und nach diesem Vortrag sind 2 junge Frauen auf mich zugekommen mit Kindern, mit Töchtern. Und die sprachen auch beide Englisch. Eine war mal ein Austausch ja in Amerika gewesen und die andere ein Austausch ja in der Türkei und hatte da auch Englisch gelernt anstatt Türkisch. Ja, die haben mir dann 1000 Fragen gestellt, also mehr über Gesundheit und so, sind dann bei mir auch mal vorbeigekommen. Und irgendwann habe ich dann mal beiläufig erzählt, dass ich Priesterin bin. Und dann waren die total begeistert und haben gesagt: Bitte, Alicia, dürfen wir Zeremonien für dich organisieren? Und ich so: Okay. Und dann haben die wirklich die Zeremonien organisiert, also die Menschen dahin gebracht. Und wir mussten nur dahin kommen und die Zeremonien machen in Englisch. Und die haben für uns alles übersetzt. Und das war einfach wunderschön, was passiert ist. Es waren so viele Menschen da. Also die Slowaken sind, also es ist ja schon lange her, das war Anfang 2014, die sind sehr offen für Spiritualität, also super nette Menschen. Wir waren nur 5 Monate da, aber wir hatten eine intensive Zeit dort, wo wir viele Zeremonien gemacht haben. Und das war dann auch für mich so diese Öffnung, meine Angst zu verlieren, zu sehen, Ich kann das ja, das ist ja in mir, diese Gaben, diese Fähigkeiten. Ich mache es jetzt einfach, wie meine Lehrerin mich auch immer ermutigt hat. Ja, und so fing das an. Und ich meine, klar, da kamen immer mal wieder Ängste, wenn so der nächste Schritt anstand, ne?
Ja.
Wir sind dann von der Slowakei erst auf die Kanarischen Inseln und dann Spanien Festland gegangen. Und klar, da waren immer mal wieder Ängste, mich zu zeigen. Aber wenn man einmal diese Angst überwunden hat, dann wird es leichter. Die nächste große Angst war dann so, als es darum ging, online zu gehen. Weil da habe ich einen klaren Ruf gekriegt, damals einen Online-Kongress über die weibliche Kraft zu machen. Und da waren auch Ängste in mir. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Weißt du, die Ängste drücken sich dann ja immer durch Ausreden aus. Und die Ausreden ergeben für unseren Verstand natürlich auch viel Sinn. Meine Kinder sind noch zu klein, ich habe kein Geld, um das zu machen. Weißt du, es sind immer sehr ähnliche Ausreden bei den Menschen, sehr, sehr ähnliche. Und die waren eben auch in mir. Und ich habe mir selber diese Ausreden auch schön geredet und habe sie geglaubt. Aber dieser Seelenruf in mir, der war eben immer stärker. Der hat immer wieder angeklopft und hat gesagt: Doch, Alicia, du schaffst das, du kannst das, mach's einfach. Jo, und dann habe ich damals ohne Geld, ohne eine Kongressausbildung, mit 6 kleinen Kindern, mein Mann war nicht an meiner Seite, weil er wieder gearbeitet hat, habe ich einen Kongress in die Welt gebracht. Und es hat geklappt, auch wenn ich nicht wusste, was ich tue. Ja, ich habe es einfach gemacht, Schritt für Schritt, und es hat geklappt. Und natürlich, klar, hatte ich Unterstützer, ich hatte einen Webmaster und mein Mann hat auch getan, was er konnte mit Videoschneiden und so weiter. Ne, ich habe es nicht ganz alleine gemacht. Und die großen Kinder haben mich unterstützt mit den kleinen Kindern. Na, aber was ich sagen will, es war möglich. Es ist alles möglich, wenn du wirklich das Ja zu deiner Bestimmung hast. Ne, und es ist wirklich, letztendlich ist es deine Entscheidung. Glaubst du den Ausreden, den Ängsten, den Zweifeln? Oder, also damit auch dem Ego, oder glaubst du dem Ruf deiner Seele? Und das ist deine Entscheidung. Weißt du, letztendlich habe ich das damals auch erlebt, als ich meine Lehrerin getroffen habe und sie gesagt hat: Alicia, ich weihe dich ein oder ich weihe euch ein, wir sind ja zusammen eingeweiht, mein Mann und ich. Da waren wir wirklich in einer sehr schwierigen Lebenssituation. Wir hatten gar kein Geld mehr. Wir hatten unser Bankkonto, wir hatten alles verloren. Wir hatten hier ein veganes Restaurant. Aber wir hätten alles verloren. Wir hätten wirklich nichts mehr. Das Letzte war, wir haben unser Auto verkauft und von dem Geld noch ein bisschen gelebt. Und wir hatten eigentlich die einzige Möglichkeit gesehen, wir nehmen das Angebot unserer Eltern an, leihen uns Geld für die Flüge und gehen zurück nach Europa. Und da sagt meine Lehrerin, sie weiht mich ein. Und da war das auch schon so. Meine Seele hat gesagt, ja, das ist dein Weg. Und der Kopf hat gesagt, nee, das geht nicht. Ihr habt kein Geld nicht. Ihr wisst nicht mal, wie ihr die nächste Miete bezahlen könnt. Ihr wisst nicht mal, wie ihr Stromrechnung bezahlen könnt und ob ihr überhaupt nächsten Monat noch genug zum Essen habt. Das hat mein Kopf mir gesagt. Aber das Ja in mir war stärker. Beziehungsweise ich habe mich für das Ja in mir entschieden. Und dann hat es mir einfach Wege gezeigt, wie es geht. Weil wir sind ja Schöpfer. Das haben wir auch vergessen. Wir haben vergessen, dass wir Schöpfer sind. Und dass, wenn wir wirklich ein klares Ja in uns haben, egal ob es jetzt zu unserer Bestimmung ist oder zu unserem Seelenpartner oder zu unserem Kind, egal, denn wenn du dieses klare Ja in dir hast, dann aktiviert sich ja deine Schöpferkraft, wenn du darin vertraust und glaubst. Und dann, auch wenn es egal wie unmöglich es scheint, es wird dann möglich.
Was ist denn für dich ein freies und selbstbestimmtes Leben?
Tatsächlich hat es für mich sehr viel mit der Bestimmung zu tun. Weil das bist ja du. Das bist ja du, was du mitgebracht hast in diese Welt. Ne? Das heißt, du hast eine Bestimmung und mit dieser Bestimmung verbunden sind ja auch bestimmte Gaben und Fähigkeiten. Natürlich auch Herausforderungen. Ne? Und an diesen Herausforderungen wächst du ja auch in deine Kraft. Also ohne Herausforderungen geht es nicht. Das ist aber auch okay. Du musst keine Angst haben vor Herausforderungen. Stell dich ihnen mutig und du wirst daran wachsen. Und ja, insofern ist das für mich das Allerwichtigste. Das ist für mich Freiheit, wir selbst sein zu können. Wir selbst sein zu können, unsere Bestimmung leben zu können, auch die Wahrheit aussprechen zu können. Also wirklich wahrhaftig zu sein. Denn auch das sehe ich als großes Thema in unserer Welt. Dieses, ich muss es immer noch anderen recht machen, ich darf nicht meine Meinung sagen, das hast du letztendlich, weißt du, was so in der Welt passiert, ist ja ein Spiegel für das, was in uns ist. Und wenn du schaust, in den 3 Jahren Corona-Zeit, was ist da passiert? Da haben die Menschen gemerkt, sie dürfen nicht ihre Wahrheit sprechen. Das hat sich natürlich in der Vergangenheit schon häufiger mal gezeigt, aber ganz besonders für uns, die jetzt gerade hier auf diesem Planeten sind, hat es sich in den 3 Jahren sehr gezeigt. Wir durften nicht unsere Meinung sagen. Dann wurde man beschimpft als Nazi, zum Beispiel, als rechtsradikal. Nur weil man seine Meinung gesagt hat, weil man Zweifel hatte, zum Beispiel an der Impfung oder an den Masken. Das war nicht möglich. Also das war nichts mit frei und selbstbestimmt. Und das hat uns einfach gezeigt auch, wo stehen wir? Wie weit sind wir eigentlich noch von dieser Freiheit und Selbstbestimmung entfernt? Und was zeigt uns damit die Welt? Was ist in uns noch nicht heil? Und das sind doch wirklich tiefe Glaubenssätze in uns. Ich muss es anderen recht machen. Ich darf nicht meine Wahrheit sagen. Wenn ich meine Wahrheit sage, werde ich nicht mehr geliebt. Wenn ich meine Wahrheit sage, werde ich verurteilt. Wenn ich meine Wahrheit sage, werde ich vielleicht sogar ausgeschlossen. Also da kommt ganz viel Schmerz hoch. Und das ist alter Schmerz. Das ist Schmerz, der über Ahnen, Generationen geht. Schmerz, der noch aus früheren Leben kommt, weil wir leben schon lange in einer Zeit der Manipulation. Das sagen die Urvölker. Wir leben schon lange, wir lebten einst in Zeiten der Freiheit und Selbstbestimmung, wo jeder Mensch er selbst sein konnte und auch war, wo wir alle unseren Platz eingenommen haben und wir im Frieden gelebt haben. Diese Zeiten gibt es auch. Und danach sehnen wir uns ja. Lemurien und Atlantis gab es wirklich. Da sprechen die Urvölker immer wieder darüber. Es gab diese Zeiten. Das sind die Geschichten, die die Ältesten von Generation zu Generation weitergegeben haben. Auch natürlich, um Mut zu machen, dass wir wieder in diese Zeiten kommen können. Und da stehen wir ja jetzt an diesem Punkt. Und da kann jeder mitwirken, indem wir die Unfreiheiten in uns lösen, erkennen und lösen, dass wir innerlich wirklich wieder frei werden, wir selbst zu sein, frei von allen Glaubenssätzen, die man uns so auferlegt hat. Ne? Fällt mir jetzt gerade so ein, zum Beispiel. Meine Kinder sind ja Freilerner. Das heißt, sie können frei entscheiden, was sie lernen möchten. Seit kurzem haben wir aber auch einen netten jungen deutschen Mann, der auch hier lebt, der die Kinder etwas unterstützt, ne? Der mit denen die Sachen macht, die sie gerne machen möchten. Zum Beispiel Jeshua möchte gerne Englisch lernen. So macht er mit Jeshua Englisch. Alessandro ist ein besonderes Kind. Es fällt ihm nicht so leicht, lesen zu lernen. Und da ich halt einfach nicht so viel Zeit habe, übernimmt Julian das. Das heißt, er ist mit den Kindern und macht mit denen das, was sie gerne möchten. Und jetzt haben meine Kinder mir gestern erzählt, dass Robin, unser Kleiner, der ist 8, jetzt zweimal keine Lust hatte. Und für uns ist das halt so, okay, wir sprechen da mit ihm, warum hast du keine Lust? Ne? Ist das jetzt einfach nur Bequemlichkeit oder hat es einen bestimmten Grund? Ist heute einfach nicht dein Tag und du möchtest eine Pause machen? Also wir schauen dann eben. Ne? Und Julian hat dann aber zu ihm gesagt, wenn du nicht lesen lernst, dann wird nichts aus dir. Das hat er echt gesagt. Ne? Und ich weiß natürlich, dass er das nicht böse meinte. Ich weiß, dass, weil ich diesen Satz auch in mir hatte. Und dieser Satz, den hatte ich damals mit meinen ältesten Kindern. Da kam der immer mal wieder hoch, na, mit diesem Freilernen. Ich habe gesehen, es tut meinen Kindern gut. Ich habe gesehen, die sind glücklich, die sind wirklich frei. Na, und dann immer wieder, und mein Vater hat es mir dann auch gespiegelt, hat diesen Satz auch ausgesprochen. Was, wenn die nichts lernen? Und so, und dann kam das immer wieder. Wenn nichts aus denen wird, dann können die keine Ausbildung machen und. Und das sind ja diese alten Programmierungen, die uns unfrei machen, die uns in der, ich sage das jetzt echt mal ganz krass, die uns in der Sklaverei halten. Denn solange wir diesen Satz in uns haben und nicht überwunden haben, wiederholen wir das Gleiche, was wir erlebt haben. Das heißt, auch wenn wir uns vielleicht Freiheit für unsere Kinder wünschen, wir üben in irgendeiner Art und Weise Druck auf sie aus. Entweder schicken wir sie doch zur Schule, weil wir Angst haben, dass sonst nichts aus ihnen wird, oder wir drücken ihnen irgendwas auf, ne, weil wir Angst haben, dass aus ihnen nichts wird, weil wir diesen unfreien Glaubenssatz noch in uns tragen. Das heißt, wir führen den alten Schmerz fort. Und das kannst du dir, das ist jetzt nur ein Beispiel. Das gilt ja für alles. Ne, zum Beispiel gibt es ja auch diesen Glaubenssatz, für sein Geld muss man hart arbeiten. Ne, oder mit deiner Bestimmung kannst du sowieso kein Geld verdienen. Ne? Zum Beispiel. Und das sind dann eben die Glaubenssätze, die uns klein halten. Und solange wir die glauben und weiterleben, sind wir ja unfrei. Ne? Dann wünschen wir uns vielleicht, unsere Bestimmung zu leben, glauben, aber mit meiner Bestimmung kann ich ja eh kein Geld verdienen, also bleibe ich weiter im Job. Ich versuche es vielleicht nicht mal. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, wirklich diese innere Arbeit zu machen, also wirklich diesen spirituellen Weg zu gehen, um dich zu befreien, um dich zu befreien und damit eben auch deine Schöpferkraft zu befreien, weil die brauchst du natürlich, um deine Bestimmung umzusetzen. Und es ist ein Befreiungsweg. Der geht nicht von heute auf morgen, aber er geht, wenn du ihn wirklich, wirklich, wirklich gehen willst, dann ist es möglich. Dann wirst du immer freier und immer freier und das spiegelt dir dann auch deine Welt wieder. Das spiegelt sich im Außen wieder. Je mehr du innerlich frei bist, desto mehr ist das Außen auch frei. Das heißt zum Beispiel, wenn du frei bist, wenn wir nochmal bei der Corona-Zeit waren, also ich habe nie eine Maske aufgesetzt. Meine Kinder haben auch nie eine Maske aufgesetzt. Ich habe das mitbekommen, was passiert ist, ja. Und aber das war nicht meine Realität. Und ich weiß, das war nicht meine Realität, weil ich innerlich wirklich schon viel Freiheit mir wieder zurückgeholt habe. Ja. Und das ist, was viele Menschen mir berichtet haben, die auch diesen Weg gegangen sind. Die haben die Corona-Zeit dann ganz anders erlebt. Die haben sie nicht so eng erlebt. Ja. Und insofern spiegelt uns das Außen immer wieder, wo wir stehen, um auch zu gucken, wo stehen wir und wie kann ich, wir können das Außen nicht verändern. Ne? Das geht nicht. Das ist dann nur ein Kampf. Aber wir können unser Inneres verändern. Ne? Und wenn wir unser Inneres verändern, dann verändert sich das Außen. Das ist es ja, weißt du? Weil alles zusammenhängt. Und ja, an diesem Punkt stehen wir alle gerade. Deswegen ist es ein wunderbarer Kongress. Denn es geht darum, dass wir wieder frei werden von all dem, dass wir selbstbestimmt werden, dass wir wirklich den Weg in unsere Kraft gehen, weil Selbstbestimmung bedeutet ja, wir sind in unserer Kraft. Wir wissen, wer wir sind und sind in unserer Kraft und leben diese Kraft.
Du hast ja vorhin von der Seelenbestimmung gesprochen. Also angenommen, es sind jetzt zu sehr dabei, denen das einfach irgendwie noch so gar nichts sagt. Hast du irgendwie ein paar Tipps, wie man da vielleicht wieder so Kontakt aufnehmen kann oder wie man da irgendwie mal so eine Spur vielleicht findet?
Ja. Ja, ich denke, die Menschen, die hier zuschauen, die spüren auf die eine oder andere Weise ihren Ruf. Bin mir ganz sicher. Sonst wären sie gar nicht hierher geführt worden. Zu diesem Interview, zu diesem Kongress. Das heißt, da ist schon so ein Sehnen danach in uns allen. Wissen, wer wir sind, warum wir hier sind oder dieses Gefühl, wenn du dich nochmal daran erinnerst, als du Kind warst. Vielleicht gibt es so eine Momente, weißt du, Kinder sind ja sehr oft einfach im Jetzt. Das heißt, sie sind sehr verbunden mit der Welt, mit sich selbst, mit ihrer Seele. Und Kinder wissen sehr häufig, warum sie hierher gekommen sind. Sie können das vielleicht nicht mit Worten beschreiben, weil sie noch gar nicht diesen Wortschatz haben, aber sie wissen das. Und vielleicht erinnerst du dich da mal zurück an so einen Moment des Friedens, der Stille, wo du vielleicht für dich alleine gespielt hast oder einfach auf der Wiese lagst und den Wolken zugeschaut hast. Erinner dich da mal zurück. Was hast du damals gefühlt und wahrgenommen? Ich weiß noch, dass ich damals wusste, dass ich hier bin, um anderen Menschen zu helfen. Priester, das Wort war mir unbekannt. Später, als ich dann älter wurde, war das immer noch da. Ich bin hier, um anderen zu helfen. Und da habe ich dann gedacht, ich werde Ärztin. Irgendwann, ne, weißt du, als ich über unsere Welt gelernt habe, weil ich gedacht habe, ach, das sind die Menschen, die anderen helfen. Ne? Genau, so war das. Also guck nochmal, wie war das bei dir als Kind? Was hast du gerne getan? Was hast du wahrgenommen? Was hast du gefühlt? Was waren deine Gaben, als du noch nicht in der Schule oder Kindergarten warst, als du noch so frei warst? Also das ist schon mal ein wichtiger Anhaltspunkt. Und dann das Allerwichtigste, was ich dir mitgeben kann, ist das Ja. Das Ja zu dir selbst. Das ist damals. Oftmals wissen wir ja, was wir nicht wollen, nicht wahr? Damit fängt es immer an. Das ist auch gut. Das ist auch schon mal gut, nicht zu wissen, was wir nicht wollen. Ich habe ja eben kurz erwähnt, wir hatten ein veganes Restaurant hier. Und wir waren gut, auch wenn wir dann später pleite gegangen sind. Das hatte andere Gründe. Es lag nicht daran, dass wir nicht gut waren. Wir waren innerhalb von ein paar Monaten auf TripAdvisor Platz 1 als veganes Restaurant. Und wir haben es gut gemacht, sehr gut gemacht. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht meins. Auch wenn ich kochen kann. Weißt du, du kannst natürlich auch andere Sachen gut. Aber das heißt nicht, dass das deine Bestimmung ist, immer unbedingt, was du gut kannst. Und das war bei mir klar. Und wir hatten dann auch viele so Heiler und so, die zu uns gekommen sind, ne, im veganen Restaurant gegessen haben. Und dann, boah, da habe ich immer so richtig, oh, die leben das. Und eigentlich, nee, das, was ich tue, ist falsch. Das fühlt sich nicht richtig an. Für mich ist es nicht der richtige Weg. Wurde immer unglücklicher und ich fühlte mich in dem Moment gar nicht frei und selbstbestimmt. Ich fühlte mich gefangen. Ich fühlte mich wirklich gefangen in meiner Lebenssituation. Ich fühlte mich sogar, obwohl ich meine Kinder so liebe und mir immer viele Kinder gewünscht habe, fühlte ich mich in dieser Situation nicht nur vom Restaurant gefangen, sondern auch von meinen Kindern gefangen. Ich habe damals gedacht, der einzige Weg, wieder frei zu sein, ist, mich in Himalaya zu setzen, in eine Höhle. Aber das kann ich ja nicht. Ich habe ja Kinder. Genau, dann hatte ich ja auch so viele Menschen, nicht nur Heiler, sondern auch Menschen, die so auf Retreats waren hier vor Ort und so, die mir dann erzählt haben von ihren tollen Erfahrungen. Und ich nur gedacht habe, oh Gott, das will ich auch. Und ich kann nicht, weil ich sitze hier im Restaurant mit den Kindern fest. Ich habe mich so bedauert in dem Moment. Und dann habe ich gedacht, irgendwas ist hier doch falsch. Das ist doch gar nicht meine Art. Ich bin doch eigentlich ein positiver Mensch. Und boah, ich fühlte mich so verloren. Also richtig gehend Depressionen, kann man schon sagen, ne? Und dann habe ich damals das getan, was mir möglich war. Das heißt, ich bin immer, wenn ich eine Pause hatte, wir hatten 100 Meter weiter entfernt war die katholische Kirche. Ich bin schon ewig nicht mehr in der Kirche, also bin rausgegangen, gleich als ich anfing, meine Ausbildung zu machen. Aber da bin ich reingegangen. Zu Maria. Die zog mich sehr an. Für mich steht Maria eben auch für die Kraft der Göttin, weißt du? Egal, ob es die katholische Kirche sich darüber gelegt hat, aber trotzdem ist es die Göttin, die Mutter. Ne? Und so bin ich da hingegangen, habe immer eine Kerze entzündet und habe um Hilfe gebeten. Und dann, also wenn du um Hilfe bittest, ne, es muss nicht Maria sein, ne? Du kannst auch Mutter Erde um Hilfe bitten oder deinen Schutzengel um Hilfe bitten, deine Ahnen. Ne? Wie gesagt, damals war das, was ich kannte, was ich wusste, was da war, ne? Die Maria. Und wenn du um Hilfe bittest, kommt auch Hilfe zu dir. Und dann kam ein Buch zu mir, ein Buch von einem Maya-Ältesten. Und in diesem Buch schrieb er: Wir können nur glücklich und erfüllt sein, wenn wir unsere Bestimmung leben. Und als ich das gelesen habe, habe ich Gänsehaut gekriegt und ich wusste, ja, das ist das, was ich als Kind schon wusste. Das ist es, das ist die Wahrheit. Wir können nur glücklich und erfüllt sein, frei und selbstbestimmt sein, wenn wir unsere Bestimmung leben. Und dann schrieb er weiter, dass Maya-Priester helfen können, die Bestimmung zu finden. Ist okay. Habe mich auf die Suche gemacht nach einem Maya-Priester oder Maya-Priesterin. Und so fing das dann so an, dieser intensive Weg auch mit den Maya. Ich war dann im Laufe der nächsten Monate, das waren bestimmt so 9 Monate, ein Jahr, war ich auch bei verschiedenen Maya-Priesterinnen. Und dann bei der vierten, bei der ich war, die sagte mir dann auch, das hat mir schon ihre Vorgängerinnen gesagt, also ihre Kolleginnen, dass ich Priesterin bin. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, aber was soll ich jetzt tun? Und dann hat sie zu mir gesagt, sag ja dazu. Sag ja zu deiner Bestimmung. Sag ja zu deinem Weg. Entzünde jeden Tag eine weiße Kerze, weil für die Maya ist es der weiße, heilige weiße Weg, ist der Weg deiner Bestimmung. Also entzünde jeden Morgen eine weiße Kerze, als allererstes am Morgen. Und entzünde diese Kerze und sprich dabei laut aus: Ich sage ja zu meiner Bestimmung. Ich sage ja zu meinem Weg. Und dann sitz einfach noch einen Moment vor dieser Kerze, meditiere vor dieser Kerze, spüre dieses Ja in dir. Und das habe ich gemacht. Habe das gemacht, jeden Morgen. Und 3 Monate später bin ich dann meinem Lehrer begegnet. Und er hat mich dann noch weitere 3 Monate später mit meiner Lehrerin bekannt gemacht und verbunden. Und es hat was mit mir gemacht. Und ich habe das schon häufig weitergegeben und ich höre immer von den Menschen, es macht was mit ihnen. Warum? Weil du Schöpfer bist. Das heißt, wenn du deine Intention, deine klare Intention in die Welt gibst, dann öffnet sich dein Weg. Dann kommt ein Buch in dein Leben, dann kommt ein Lehrer in dein Leben, dann kommt ein Kongress oder ein Interview in dein Leben. Dann passiert was, weil du Schöpfer und Schöpferin bist. Das ist ein Gesetz des Universums, das, was wir vergessen haben, aber es ist da. Und ich kann auch wirklich empfehlen, dieses Ja mit Kraft in der Sprache, in der Stimme auszudrücken, weil das höre ich dann oft von Menschen, dass sie dann eher flüstern. Ja, dass dann wie schon, da kommen schon die ersten Glaubenssätze, ich kann doch nicht laut sein. Nachher hört mich jemand, nachher sieht mich jemand. Da zeigen sich schon die Glaubenssätze und das ist gut, dann kannst du sie dir ja anschauen. Ja, bemühe dich wirklich, das laut auszusprechen. Vor allem ist deine Stimme auch mit deinem Schoßraum verbunden. Und dein Schoßraum ist dein Schöpferzentrum. Ja, du weißt das, die Gebärmutter ist Schöpfungszentrum, da entsteht das Leben aus Mann und Frau, wird aus dir geboren. Aber wir haben alle, auch Männer, auch eine energetische Gebärmutter, ne? Schoßraum. Genau, das haben Männer wie Frauen. Genau wie wir ein physisches Herz und einen energetischen Herzraum haben. Genauso ist es mit unserem Schoß. Und das ist unser Schöpferzentrum. Da sind unsere spirituellen Samen. Da sind unsere Gaben, unsere Fähigkeiten enthalten. Und unsere Stimme ist verbunden mit unserem Schoß. Das heißt, wenn wir das Ja klar aussprechen, das Ja zu unseren Fähigkeiten, das Ja zu unserer Bestimmung, dann öffnet sich ja die Stimme durch das Aussprechen und dadurch öffnet sich auch der Schoß. Das heißt, dann beginnt deine Schöpferkraft wieder zu fließen. Und dann kommt, was ich eben gesagt habe, kommt, irgendwas verändert sich dann in deinem Leben. Nicht immer unbedingt von heute auf morgen. Also sei auch nicht ungeduldig. Wie gesagt, ich habe monatelang dieses Ritual gemacht. Na, also es braucht Geduld, es braucht Hingabe. Na, nicht dieses, es muss schnell gehen. Das ist wieder westliche Welt. Es muss alles schnell gehen, alles morgen, mach jetzt ein Seminar und dann muss ich geheilt sein. Hey, so geht es nicht. Na, es braucht schon dein Weitergehen. Der Weg ist unendlich.
Vielleicht könnten wir noch kurz ein bisschen über das Thema Weiblichkeit sprechen. Das ist ja auch so eines deiner Themen. Was beinhaltet denn Weiblichkeit für dich?
Ja, es ist auch ein großes Thema, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Die Freiheit der Kraft der Frau. Das hat für mich auch nichts mit Emanzipation zu tun, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Emanzipation hat für mich sehr viel damit zu tun. Wir wollen die besseren Männer sein. Ne? Darum geht es nicht. Und ich wertschätze alles, was geschehen ist, dass die Frauen wieder wählen gehen dürfen und so weiter. Weißt du, das war natürlich auch wichtig. Aber mir geht es, dass die Frauen wirklich wieder wahrhaftig Frau sein können. Wirklich das, was wahrhaftig Frau ist. Und es ist echt eine gute Frage, was ist denn diese weibliche Kraft überhaupt? Denn was haben wir gelernt? Da ist wieder so viel, was wir gelernt haben. Auch über verschiedene Generationen, verschiedene Bilder von Frauen. Also die Generation von unseren Müttern oder Großmüttern, ne, waren auch die Frau, die Mutter, die hauptsächlich Mutter ist. Na, die viele Kinder gebärt und so weiter, die in der Küche ist und so weiter. Aber für mich ist es noch viel mehr. Wir müssen noch viel weiter zurückgehen. Wir müssen schauen, was haben die Urvölker noch für uns erhalten und vor allem, was haben wir in uns noch erhalten. Und dieser Weg in die weibliche Kraft, der begann für mich auch durch die Geburt meiner ältesten Tochter vor fast 22 Jahren. Denn da habe ich zum allerersten Mal die weibliche Kraft, von der mir nie irgendjemand erzählt hat, gespürt. Zum ersten Mal habe ich gespürt, da ist eine Urkraft in mir. Also wirklich, ich will es nicht Urgewalt nennen, das hört sich schon so negativ wieder an, aber es war gewaltig, diese Kraft im positiven Sinne. Ja, weil ich habe immer gedacht, ich bin schwach, habe ich gedacht. Ich bin schwach, ich bin eher energielos, ich war sehr viel krank. Und als ich diese Kraft in mir gespürt habe, also ich habe auch gedacht vorher, oh Gott, ich werde die Geburt doch nie überstehen. Ich bin doch so schmerzempfindlich und so weiter. Ne? Und dann war diese Kraft da in mir. Also meine erste Geburt habe ich schon in 2 Stunden erlebt und meine nächsten beiden Geburten in 1,5 Stunden und dann später waren meine Geburten auch nur noch 1,5 bis 1 Stunde. Und ich bin wirklich so geführt worden von dieser Urkraft bei jeder meiner Geburten. Aber schon bei der ersten Geburt wollte ich, dass diese Kraft wirklich in mein Leben kommt, nicht nur in den Geburten, sondern dass ich die immer spüren kann. Weil diese Kraft ist ja auch verbunden mit unserer Schöpferkraft, mit unserer weiblichen Schöpferkraft. Und diese Kraft hat mir einfach gezeigt, dass alles möglich ist. Dass ich es als Frau schaffen kann, nicht nur ein Kind in mir zu nähren, sondern dieses Kind auch aus mir zu gebären. Das heißt, ich gehe da ja als Frau durch einen unglaublichen Schöpfer- und Geburtstransformationsprozess. Und wenn du dir das überlegst, auch da sind ja so viele kleinhaltende, unfreie Glaubenssätze, wo man zum Beispiel uns Frauen sagt, wir können gar nicht alleine gebären.
Ja.
Das kannst du ja auch im Außen sehen. Es gibt 30% Kaiserschnitt in Deutschland, Österreich, Schweiz. Das zeigt ja, Frau kann nicht gebären. Ne? Das ist der Spiegel, der uns vorgehalten wird. Frau kann nicht gebären. Ne? Und das stimmt einfach nicht. Das sind ja Lügen. Bei den Urvölkern kann jede Frau gebären, ohne Gefahr, ohne dass Mutter und Kind in Gefahr sind oder sterben oder irgendwelches Schlimmes passiert. Das wurde uns alles nur eingeredet, dadurch, dass unsere Kraft unterdrückt war. Und warum wurde unsere Kraft unterdrückt? Da müssen wir sehr weit zurückgehen, zu den Wurzeln des Patriarchats. Da begann nämlich die Manipulation der Menschheit, nicht nur der Frauen, auch der Männer. Wir wurden ja alle klein gehalten. Die wahre männliche Kraft wurde auch klein gehalten. Vergessen, wer wir sind, als Frau, als Mann. Und es wird ja immer noch vorangetrieben, dieses Vergessen von Mann und Frau sein, wenn du heute in der Welt schaust, was da alles passiert. Und vor allen Dingen hat es eben auch eine Trennung zwischen Mann und Frau geschafft. Ne, was du ja auch siehst, ist die gegenseitigen Verletzungen, so viele Trennungen. Es gibt mehr Menschen, die sich trennen, als Menschen, die zusammenbleiben in der heutigen Zeit. Ne? Und das ist einfach ein Zeichen dafür, wie viel Schmerz da wirklich geschehen ist. Und so, warum ist es entstanden? Weil die Kraft der Frau unglaublich groß ist, weil die Kraft der Frau die Welt verändern kann. Was ist denn die Kraft der Frau? Habe ich immer noch nicht richtig erklärt. Ne? Die Frau ist Tochter von Mutter Erde. Und Mutter Erde, ja, hat diese Mutterkraft in sich. Sie hat die Kraft, in sich Leben zu erschaffen. In jedem Moment erschafft Mutter Erde Leben, mit dem sie uns versorgt und nährt. Mutter Erde gebärt alles aus ihrem Schoß. Nicht nur ihre Nahrung, die sie uns gibt, auch ihr Wasser, ihre Quellen, ihre Berge. Alles wird aus ihrem Schoß geboren. Sie hat eine unglaubliche Kraft. Sie hat aber nicht nur die Mutterkraft. Sie hat auch die anderen Kräfte, die wichtig sind, die zur Schöpferkraft gehören. Sie hat auch die Kraft zu zerstören. Das heißt, sie kann auch einen Vulkan ausbrechen lassen zum Beispiel oder einen Tropensturm schicken. Das macht sie aber nicht, um ihre Lebewesen, ihre Kinder zu verletzen, sondern das sind Reinigungsprozesse, die sie dann schickt, wenn es notwendig ist. Ihr Lava zum Beispiel ist wie das Blut in uns Frauen. Ne? Wenn wir bluten, ist das die Lava in uns, ist das der Reinigungsprozess in uns. Und die Urvölker sagen, dass Frauen sehr kraftvoll sind, aber wenn sie bluten, sind sie noch viel kraftvoller. Das heißt, wenn Frauen bluten bei den Urvölkern, dürfen sie nicht an vielen Zeremonien nicht teilnehmen.
Ja.
Beispiel an der Pfeifenzeremonie, weil die Pfeife so heilig ist. Also die Pfeife ist sehr kraftvoll, aber die Frau ist in ihrer Mondzeit noch kraftvoller als die Pfeife, sodass sie dann die Wirkung der Zeremonie schwächen kann. So eine große Kraft hat die Frau. Und die heilige Pfeife wurde von der weißen Büffelkalbfrau übergeben. Ja, das ist eine Göttin. Und die Frau ist aber stärker als dieses Instrument der Göttinnen. Und also das gilt für so vieles. Und das heißt, die Urvölker erkennen diese Urkraft der Frau. Und diese Urkraft muss geschätzt werden, sonst kann sie zerstören. Sie ist aber nicht da, um zu zerstören, sie ist da, um das Leben zu erhalten. Und deswegen ist es wichtig, dass Frau auch diesen Aspekt in sich wieder kennenlernt und ihn auch versteht. Denn zum Beispiel PMS, was wir Frauen haben, ist ja ein Zeichen dafür, wie viel Schmerz in uns lebt, wie wenig wir diese Kraft in uns wirklich leben dürfen. Weil eigentlich, wenn wir bluten, ist es wichtig, dass wir uns zurückziehen. Eigentlich sogar im Kreis der Frauen. Weil eigentlich bluten wir zusammen, weil wir alle über unseren Schoß verbunden sind. Das war immer so. Wir haben zu Neumond oder zu Vollmond zusammen geblutet. Wir haben wirklich diese Zeit genutzt, um uns zu reinigen, aber nicht nur um uns zu reinigen. Wie gesagt, die Kraft der Frau ist sehr, sehr groß. Das heißt, wenn sie blutet, ja, sie reinigt ihren Körper, sie reinigt energetisch und körperlich ihren Körper, ihren Schoß, aber sie reinigt auch ihre gesamte Familie und die gesamte Gemeinschaft mit. Und so, dass immer Gleichgewicht bestehen bleibt, immer Frieden bestehen bleibt, so eine große Kraft hat sie in sich, in dieser Reinigungskraft. Und das wurde ja auch durch das Patriarchat, uns wollte man uns das vergessen machen. Da hat man uns erzählt, unser Blut ist schmutzig. Da war das wirklich so, da wurde gesagt, dass niemand eine Frau berühren darf, wenn sie blutet, weil sie so schmutzig ist. Man hat sogar gesagt, man darf nicht neben den Frauen schlafen, weil sie so schmutzig ist. Und das sitzt immer noch tief in uns, dass viele Frauen immer noch ihre Blutung ablehnen, dass dann Scham und Schuld in ihnen ist, dass sie das eklig finden und nicht mehr natürlich finden. Das ist alles der Schmerz, der immer noch da ist und der unsere Kraft immer noch klein hält. Auch dieser Glaube zum Beispiel, dass wir nicht gebären können, ne, dass wir zu schwach sind und so weiter. Das denken wir Frauen oft, was ich auch in meinem Leben hatte, dieses, wir sind zu schwach. Wir können alleine leben. Wir brauchen den Mann an unserer Seite, um zu überleben. Das sind alles die alten Glaubenssätze, die im Patriarchat entstanden sind. So dass wir heute noch in Abhängigkeitsbeziehungen leben, weil wir ja glauben, wir brauchen den anderen, anstatt Seelenpartnerschaften zu leben. Weil das ist nämlich das eigentliche Ziel. Darum sind wir hier. Frauen in ihrer Kraft, Männer in ihrer Kraft. Wir verbinden uns aus der Seelenpartnerschaft heraus und leben eine gemeinsame Bestimmung. Das ist das Eigentliche, das ist das Ursprüngliche, so wie mein Mann und ich, wir sind ja auch zusammen eingeweiht worden. Und natürlich haben wir unterschiedliche Fähigkeiten und Aufgaben, aber wir leben wirklich unsere Bestimmung nicht nur als Eltern, das ist auch eine Bestimmung, aber eben auch als Priester leben wir diese Bestimmung zusammen. Und das ist der Ursprung. Aber dafür müssen Mann und Frau auch den Schmerz in sich heilen. Dazu müssen Mann und Frau wieder die Kraft in sich entdecken, die wahre Kraft. Und dazu gehört eben auch all diese alten Glaubenssätze aufzudecken, diesen alten Schmerz zu heilen. Na, warum wurde die Frau klein gehalten? Weil sie so machtvoll ist. Genauso wie der Mann, weil wir die Schöpferkraft in uns haben. Und wenn wir bewusst unsere Schöpferkraft leben, dann lassen wir uns ja nicht manipulieren. Also hat man tatsächlich, um das Patriarchat einzuläuten, auch viel Gewalt an den Menschen ausgeübt. Man hat zum Beispiel wirklich in Kriegen Vergewaltigung befohlen. Das ist wirklich so, das weiß man, dass Kriegsherren den Soldaten Vergewaltigung befohlen haben. So was passiert, wenn die Frau vergewaltigt wird, wenn sie Missbrauch erlebt. Das schwächt ihre Schoßraumkraft. Das verwundet ihre Schoßraumkraft und damit ihre Schöpferkraft. Ihre Kraft zieht sich zurück. Sie hat Narben. Sie hat Schmerzen, sich körperlich wie energetisch. Das verwundet dann aber auch gleichzeitig die Familie, schwächt die Kinder und schwächt den Mann. Und so wurde dieser Schmerz, wenn er dann nicht geheilt wurde, wurde er immer weitergegeben von Generation zu Generation. Und dieser Schmerz von Missbrauch, der sitzt so tief, der sitzt so tief, das ist unglaublich, wie viele Kinder Missbrauch erleben. Also wirklich auch sexuellen Missbrauch. Es ist wirklich, es ist so erschreckend, wie viel Missbrauch immer noch da ist und es uns einfach zeigt, dass der Schmerz noch nicht geheilt ist. Und dass es wirklich, wirklich wichtig ist, dass wir hinschauen, dass wir uns heilen und damit auch die Linie unserer Ahnen und Ahnen heilen. Ne, dass wir wirklich, und das ist möglich, wir haben im Februar hatten wir einen Womb Power Online Retreat. Ne, das war sehr intensiv. Also wir hatten wirklich 13 Tage lang mehrere Zeremonien am Tag. Und wir sind ganz tief in dieses Thema gegangen. Wir hatten auch Älteste von verschiedenen Traditionen dabei. Und ein Thema war zum Beispiel Abtreibung. Und das ist einfach auch ein großes Thema, was eben auch die ganze Familie schwächt. Und die Älteste hat darüber gesprochen, wie sie es in Südafrika sehen, dass das eben auch, so wie wir das hier auch sehen, dieser Schmerz einer Abtreibung weitergegeben wird über viele Generationen. Und es war dann sehr interessant zu sehen, was die Frauen berichtet haben. Ja, sie haben das nämlich erzählt, dass sie dann später auch ein Ähnliches gefühlt haben oder keine Kinder bekommen konnten oder Fehlgeburten hatten, weil sich eben dieser Schmerz, den ihre Ahnen schon erlebt haben durch eine Abtreibung, weitergegeben hat. Und so sehen das die Urvölker. Die Kraft in uns, die Fähigkeiten sind im Schoßraum. Sie werden weitergegeben von Schoß zu Schoß, von unseren Ahnen zu uns, von unseren Ahnen zu uns. Wenn aber diese Kraft in uns überdeckt ist mit Schmerz, mit Trauma, dann wird auch das weitergegeben. Und oftmals überlagert Trauma und Schmerz die Gabenfähigkeiten. Deswegen sind wir auch oft von unserer Bestimmung getrennt, weil so viel Schmerz noch darüber liegt. Und je mehr wir diesen Schmerz aber heilen, und das haben wir gemacht, wir haben dann gerade zum Thema Abtreibung, haben wir eine Zeremonie gemacht, um auch diesen Seelenanteil wieder zu uns zurückzuholen. Weil was passiert durch Trauma sehr häufig, dass sich Seelenanteile abtrennen. Und es ist wichtig, dass wir die zu uns zurückholen, dass wir wieder ganz werden, damit sich die Kraft wieder entfaltet, damit der Schmerz wirklich endlich heilen kann. Und dann entfaltet sich alles, unsere weibliche Kraft, die männliche Kraft, die Rückverbindung dieser beiden Kräfte, die Schöpferkraft, die Bestimmung. Das ist alles, es ist alles zusammen. Es ist alles eins. Und je mehr wir unsere weibliche Kraft wieder entdecken, diese Kraft in uns wieder finden, desto mehr erinnern wir uns, wer wir sind. Desto verblassen diese Bilder, die man uns auferlegt hat. Und Frau ist so vieles. Eine Frau hat die Kraft der Transformation in sich, die Reinigungskraft, also die Heilerinnenkraft. Die Mutterkraft hat sie natürlich in sich. Und sie hat auch natürlich die Kali in sich, die Vulkanin, die auch ganz klar für das Leben einsteht und die auch manchmal zornig ist. Irgendwas nicht dem Gleichgewicht entspricht. Und das ist auch so, viele Frauen fühlen sich schuldig, wenn sie wütend sind. Das ist auch, was uns auferlegt wurde. Warum? Weil die Wut auch eine große Kraft hat.
Das
Ne?
stimmt, ja.
Ja, und es geht jetzt ja natürlich nicht darum, dass du durch die Welt gehst und alle Menschen anschreist. Ne? Nein, aber es geht darum, auch der Wut ihre Berechtigung einzuräumen. Das heißt, wenn du Wut in dir spürst, schau hin, warum ist sie da? Weil warum ist sie denn da? Weil irgendwo Ungerechtigkeit passiert, dir selbst gegenüber oder anderen gegenüber. Weil du spürst, irgendwas ist nicht im Gleichgewicht in der Welt. Natürlich macht dich das wütend und das ist doch gut so, weil es zeigt dir auch deine Grenzen auf.
Ja.
Das ist wichtig, weil durch dieses Vergessen unserer Kraft haben wir auch keine Grenzen mehr. Und wenn wir keine Grenzen haben, sind wir ja manipulierbar. Na? Und, aber das ist auch wichtig, das gehört auch dazu, wieder Nein zu sagen. Ja zu unserer Bestimmung, aber auch Nein vor Übergriffen, Nein zu Manipulation, Nein zu Missbrauch. Also wir brauchen auch Grenzen, wir brauchen auch diese Kali-Kraft, die den heiligen Zorn in sich trägt, die die Kraft in sich trägt, die Grenzen uns ganz klar aufzuzeigen. Ja? Und natürlich ist auch die freie, wilde Frau in uns, die durchs Leben tanzt, die fröhlich ist, die Lebensfreude hat. Auch das darf wieder zu uns zurückkehren. Ne? Und dann natürlich auch die weise Älteste, die auch in uns ist. Und all diese Aspekte sind in uns. Durch all diese Aspekte gehen wir auch im Zyklus, jeden Monat. Und so ist es wichtig, all diese Anteile in uns wieder anzuerkennen und nicht mehr zu verurteilen, weil oft werden Frauen dafür verurteilt und als launisch dargestellt. Nee, wir sind nicht launisch, wir sind zyklisch. Ne? So wie Mama Erde, ne? Die ist auch mal plötzlich ist windstill und dann plötzlich kommt der Wind, ein starker Wind, ne? Oder plötzlich erscheint die Sonne und plötzlich kommt ein Regenschauer. Ne? Das ist zyklisch. Das ist die weibliche Kraft, die wandelt. Sie wandelt sich, sie wandelt die Welt, sie wandelt ihr Leben. Das ist das Weibliche. Und es ist wichtig, uns nicht mehr zu verurteilen. Es ist wirklich wichtig, dieses Ja für uns in uns zu tragen und immer mehr zu entdecken, wer wir sind, wer wir wirklich, wirklich sind, frei von all diesen Glaubenssätzen und Auferlegungen, die man uns so lange mitgegeben hat.
Das war, ich glaube, das ist gerade so ein ganz, ganz schöner Punkt. Ich danke dir sehr für die vielen, ja, Eindrücke, die du mit uns geteilt hast und ja, auch die Inspiration.
Danke dir für den Raum. Danke dir, dass du diesen Kongress in die Welt bringst. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle. Und so ist es ein schönes Feld, ja, auch dieser Kongress, dass wir alle dieses Ja zur Freiheit und Selbstbestimmung in uns tragen. Ne? Wenn wir uns zusammentun, sind wir einfach stärker. Wenn wir unsere Schöpferkraft verbinden, sind wir einfach stärker. Und wenn wir durch diesen Kongress gehen, wie lange geht dein Kongress? Eine Woche, vielleicht sogar 2 Wochen.
10 Tage, 11 Tage.
10 Tage. Wenn jeder Mensch diese 11 Tage lang den Morgen beginnt mit einem klaren Ja zur Freiheit und Selbstbestimmung, ja, und tausende von Menschen das aussprechen zur gleichen Zeit oder am gleichen Tag, zu ähnlichen Zeiten. Was meinst du, was für ein Kraftfeld dadurch
Ja.
geschieht? Weil das ist ja auch, was man uns vergessen machen wollte, wie viel Kraft wir haben, wenn wir unsere Kräfte verbinden. Das heißt ja auch, die heilige Schwesternschaft und Bruderschaft wurde zerstört, ja? Indem man uns gegeneinander aufhetzte, dass Neid und Konkurrenz entstanden und so weiter. Auch das können wir überwinden. Wir können wirklich wieder Schwestern sein, wir können wieder Brüder sein, wir können wieder Gemeinschaft sein, wir können wieder zusammenstehen. Und wie mein Mann immer sagt, den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, auch wenn wir nicht mit allem einer Meinung sind. Aber ich glaube, ich bin mir sicher, alle, die jetzt hier in diesem Kongress sind, haben das Ja zur Freiheit und Selbstbestimmung in sich. Ja, also lasst es uns doch gemeinsam aussprechen, jeden Morgen in diesen Tagen des Kongresses und schauen, was das mit uns macht und was das mit dem gesamten Feld macht.
Vielen Dank. Ich danke auch euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.